Und mit diesem Geräusch begrüße ich euch zu den heutigen Mediennachrichten, die Mediennachrichten für diesen 29. März. Und wir kommen zu einem Thema, was letzte Woche sehr tagesaktuell aufgegriffen wurde, jetzt wir hier auch tagesaktuell in unseren Mediennachrichten aufgreifen, nämlich, dass der Presserat seine Richtlinien zur Nennung der Herkunft von mutmaßlichen Tätern und Täterinnen schon wieder geändert hat. Das wollen wir uns mal anschauen. Die Ereignisse wie der Mord an der Freiburger Studentin oder auch Übergriffe in Köln an Silvester 2015 führen ja fast schon unweigerlich auch zu der Frage, soll, ja muss die Herkunft von mutmaßlichen Täterinnen und Tätern in den Medien genannt werden. Dann wird diskutiert, ob damit Vorurteile geschürt werden oder ob diese Information zur Berichterstattung überhaupt dazugehört. In der Regel kommen Forderungen nach einer Nennung von Herkunft, Nationalität und auch Religionszugehörigkeit ohnehin meist aus der rechten Ecke. Das kann man, glaube ich, wirklich schon so behaupten. Auch der Informationswert für die Leserinnen und Leser oder Zuhörer ist meist mehr als fraglich. Der Presserat hatte gerade erst im letzten Jahr eine Neuregelung der Berichterstattung verkündet. Die Herkunft des Täters solle nur genannt werden, wenn ein begründeter Sachbezug dazu hergestellt werden kann. Eine mehr als schwammige Begründung und auch Grundlage. Lange gab es deshalb Diskussionen in Deutschland. Jetzt hat der Deutsche Presserat letzte Woche seine Richtlinien zu diesem Thema noch einmal geändert. Über die Herkunft des Täters bzw. Tatverdächtigen solle berichtet werden, wenn, Zitat, ein öffentliches Interesse daran herrscht. Cornelia Haas von der Deutschen Journalistenunion hat sich an den Debatten über die Neufassung der Richtlinie beteiligt und erklärt hier in eigenen Worten, wieso überhaupt Neuregelungen notwendig wurden.
Immer hakt es an dieser Formulierung, was ist eigentlich ein begründbarer Sachbezug? Und das hat auch zu Problemen zunehmend bei der Spruchpraxis des Deutschen Presserats geführt, weswegen wir gesagt haben, wir müssen uns mal der Frage widmen, inwieweit man diese Formulierung besser verständlich und praktisch handhabbarer formulieren kann. Und was das Plenum des Presserats jetzt nach diesem fast einjährigen Diskussionsprozess getan hat, ist eben die Substanz der Richtlinie zu erhalten und gerade nicht anzugreifen, sondern eben nicht zu sagen, grundsätzlich darf erstmal alles genannt werden, es sei denn, sondern es muss darauf geachtet werden und zum Beispiel im Fall eines übergeordneten öffentlichen Interesses darf von diesem Grundsatz abgewichen werden.
Wie Frau Haas hier sagt, das Gesetz wurde also nicht beschnitten, sondern im Gegenteil eher geöffnet. Nun stellt sich ja dann doch die Frage, wenn die Formulierung begründbarer Sachbezug zu so vielschichtiger Interpretierung geführt hat, dass man tatsächlich Probleme hatte im medialen Umgang, was ist dann erst mit dem Begriff öffentliches Interesse?
Niemand kann leider ein Patentrezept für die Formel aus dem Schreibtisch ziehen, was in dieser heiklen Frage erlaubt ist oder verboten. Wir sind der Auffassung, zum einen hat der Presserat ja schon am vergangenen Mittwoch gleich ganz deutlich gemacht, dass nicht die persönliche Neugier gleichzusetzen ist mit öffentlichem Interesse. Und zum anderen ist der Begriff des öffentlichen Interesses schon in Ziffer 8 in der Frage Persönlichkeitsrechte in die Richtlinien des Deutschen Presserats mit eingeflossen. Das heißt, es handelt sich dabei um einen bereits eingeführten Begriff, der von den Redaktionen auch, so ist zumindest unsere Wahrnehmung, wir haben das, ich muss jetzt direkt mal überlegen, das ist schon 4-5 Jahre her, dass wir die Richtlinien zur Ziffer 8 überarbeitet haben und seitdem relativ ohne Probleme mit dem Begriff dort arbeiten. Insofern gehen wir davon aus, dass es ein Begriff ist, mit dem die Redaktionen weniger Probleme haben, als die Probleme, die uns immer wieder hinsichtlich dieses begründeten Sachbezugs deutlich gemacht wurden. Was, wie ich finde, auch ganz deutlich gemacht werden kann, Medien arbeiten generell im öffentlichen Interesse. Das ist schon im Artikel 5 des Grundgesetzes implizit, aber nicht ein begründeter Sachbezug, der eben eindeutig ein juristischer Terminus ist. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass die Kolleginnen und Kollegen sehr sensibel in dieser Frage sind und diese Sensibilität auch im vergangenen Jahr durch diese echt intensiven Auseinandersetzungen da noch sensibler geworden sind. Und unsere Wahrnehmung ist eher, dass es da eine größere Zurückhaltung gegeben hat und jetzt hoffentlich dann einfach auch wieder ein bisschen mehr Sicherheit gibt.
Wie Frau Haas hier formuliert, Medien arbeiten immer im öffentlichen Interesse. Das ist ja eigentlich ein sehr ehrenwerter Anspruch an Medien. Öffentlichkeit möchte aber auch jedes Medium einfach erreichen. Dabei geht es ja bei öffentlicher Berichterstattung. Allerdings richtet sich die jeweilige individuelle Berichterstattung nun einmal immer an ein bestimmtes Publikum. Nicht nur, dass man sich jetzt hier fragt, was die Medien eigentlich sind. Das gibt es ja genauso wenig wie die Menschen. Und ich möchte ehrlich gesagt jetzt nicht mit Bild, Junge Freiheit und Compact in eine Schublade gesteckt werden. Denn da unterscheiden sich ja dann doch ganz offensichtlich die Intention für wen man welche Themen wie öffentlich machen möchte. Es gibt ja keine einheitliche Berichterstattung, was ja eigentlich auch gut so ist, im Grunde genommen, denn dies kann ja auch ein sehr wichtiger Teil eines pluralistischen Systems sein. Allerdings birgt es nun einmal auch Gefahren in sich, nämlich durch eine bestimmte Art von Berichterstattung Ressentiments nur noch zu schüren. Gerade wenn man sich das Thema des Migrationshintergrunds in, um Frau Haas jetzt zu zitieren, den Medien einmal anschaut.
Also der Presserat ist in ständigem Wandel. Das ist seit seinem Bestehen, wir haben das jetzt in der vergangenen Woche in der Plenumssitzung nochmal reflektiert und haben gesagt, es geht darum, ein atmendes Regelwerk zu finden, wo nichts in Stein gegossen wird, sondern wo die Dinge entsprechend jeweiligen historischen Entwicklungen auch gestaltet werden können. Insofern, ja, die ganze Auseinandersetzung zur Frage, welche Rolle spielt das Thema Migration in unserer Gesellschaft, führt sicherlich in vielen Redaktionen zu einer veränderten Wahrnehmung, zu einer anderen Befassung damit. Was aber jetzt auch überhaupt nicht verwunderlich ist, weil das geht ja der Öffentlichkeit überhaupt nicht anders. Also da sind die Medien ein Spiegel der Öffentlichkeit und umgekehrt. Und wir hoffen, dass wir mit den Diskussionen, die wir geführt haben, da jetzt auch ein Stück weit zum einen, wie ich schon sagte, praktische Hilfestellung, aber zum anderen auch den Stellenwert dieser Auseinandersetzung. Worüber schreibe ich? Wie schreibe ich darüber? Wie hat sich diese Gesellschaft verändert? Und wie muss ich als Medium damit auseinandersetzen, dass wir dafür die Sensibilität einfach ein Stück weit geschärft haben.
Forderungen nach einer Nennung von Herkunft, Nationalität und auch Religionszugehörigkeit kommen, meist ohnehin aus einer rechten Ecke. Das habe ich vorhin schon einmal erwähnt. Nun wird aber hier von einem öffentlichen Interesse gesprochen, was hinter dieser Nennung stecken könnte. Der Ausnahmefall der Herkunftsnennung wird also damit zur Regel gemacht, einfach weil es im öffentlichen Interesse liegt. Damit erlegt der Presserat mit seiner Neuregelung eher der derzeitigen Stimmungslage in Deutschland, anstatt ihr entgegenzuwirken. Wenn man jetzt so will, hat der Presserat sowieso keinen allzu großen Einfluss auf mediale Berichterstattung. Andererseits kann er sicherlich auch Zeichen setzen. Wenn die Medien der Spiegel der Gesellschaft sind, kann man den Presserat auch gut und gerne als Regelwerk für deutsche Medienberichterstattung bezeichnen. Und da hat mich diese neue Regelung doch sehr enttäuscht. Allein durch die Nichtdefinition der Formulierung im öffentlichen Interesse öffnet sie einfach nur neurechten Medien die Türen, indem jegliche Nennung der Herkunft von Tatverdächtigen unter öffentliches Interesse verbucht wird. Bei der ganzen Thematik stellt sich schon wie bei der alten Regelung die Frage, warum sollte die Herkunft des Tatverdächtigen überhaupt genannt werden? Was für eine Rolle spielt das in dem beschriebenen Fall? Vielleicht liegt es ja auch im öffentlichen Interesse, dass der Tatverdächtige ein 2 Meter großer blonder Mann mit Hasenscharte war. Komischerweise sind solche medialen Beschreibungen selten zu finden. Es sollte also weniger um die Herkunft gehen als um das Motiv des Tatverdächtigen. Wenn es zum Beispiel um Verbindungen zur russischen Mafia geht, ist das ja das eine. Aber welche Bedeutung hat die Herkunft eines zum Beispiel Schwarzfahrers jetzt in der Straßenbahn? Mich interessiert das auf jeden Fall nicht, die Bohne. Genauso wie Titel Neubrandenburg, besoffener Afghane schlägt mit Metallstange auf Passanten ein oder 3 Tunesier beim Klauen erwischt. Gibt es tatsächlich diese Titel? Und für AfD und Co. sind diese Titel heiß begehrter Brennstoff im rechtspopulistischen Feuerwerk. Bringen jedoch keinerlei inhaltliche Zusammenhänge zum Tatmotiv oder Tathergang mit sich. Faktisch also eine Nullinformation und damit nicht nur rassistisch, sondern auch einfach unnötig. Nun will ich an dieser Stelle dem Presserat keine schlechte Intention unterstellen. Man geht hier von einer allseits objektiven, gut recherchierten und moralischen Berichterstattung aus, die immer dem allgemeinen Wohl dient, obwohl dabei objektive, gut recherchierte, moralisch und allgemeines Wohl schon wieder die nächsten Begriffe wären, die man da diskutieren müsste. Festhalten lässt sich hier dennoch, an dieser Stelle hat der Presserat mal wieder seine Chance vertan, ein klares Zeichen gegen diskriminierende Berichterstattung zu setzen und hat stattdessen die nächste unkonkrete, schwammige Richtlinie im Regelwerk der deutschen Berichterstattungen verkündet.
Stellen Sie sich vor, Sie sind Farmer in den USA und Sie kaufen sich ein neues riesiges Monster für Ihren Acker. Also irgendein Gefährt, Traktor, der wässert, mäht, pflügt, was auch immer. Und mitten in der Erntezeit, wo Sie es auch dringend brauchen, dieses Gerät, geht es kaputt. Und wenn Sie Pech haben und sich einen Traktor des Herstellers John Deere gekauft haben, dann können Sie das Gerät auch nicht selbst direkt reparieren. Denn auf die Software haben nur offizielle Mechaniker Zugriff in den USA. Das ist nicht nur eine riesengroße Frechheit, das kostet zudem die Farmer viel Zeit, die sie während der Erntezeit natürlich nicht haben. Noch schlimmer, sie können nicht mal ihren vielleicht vorhandenen Hackerfreund bzw. Freundin fragen, denn die würde sich in den USA dann strafbar machen, wenn er sie auf die Software zugreift. Ganz erstaunlich finde ich, dass sich daran jetzt eine Debatte entzündet hat. Aktivisten auf der ganzen Welt fordern ein Recht auf Reparatur ihrer eigenen Geräte. Vor allem so Firmen wie Apple müssen sich jetzt auch rechtfertigen. Im Grunde geht es um Markenschutz. Es geht um Geld, um Urheberrecht. Nur wenige lizenzierte Apple-Shops gibt es überhaupt. Und der Reparaturshop um die Ecke, der ist es dann im Zweifel wohl nicht, der Ihnen das Gerät aufmachen kann, reparieren kann, wie auch immer. Und bei dem würden Sie ja auch weniger wahrscheinlich für die Reparatur bezahlen. Apple macht sich nicht nur rar mit solchen Methoden, es schützt die Monopolstellung natürlich auch die eigene und es schützt sich vor eventuellem Nachbau, vor Kopien. Ich habe mich ein bisschen reingeklickt im Internet auf dem Videokanal Bits und so, auf YouTube beispielsweise. Da jonglierten Netzinteressierte die Argumente für und gegen ein Recht auf Reparatur.
Mein iPod Hi-Fi, die Lautsprecherbox, kannst du zwar ganz cool in die Mesh-Pfanne abziehen und dann musst du mit der Heißluftpistole ran. Bei den iPhones, diverse iPhone-Generationen waren mal von vorne und von hinten zugeschraubt und die Glasscheibe, die du separat tauschen konntest oder nicht, oder Display ist mit der Glasscheibe verklebt und so weiter. Aber das muss ja vielleicht teilweise einerseits auch sein, weil sie die Dicke reduzieren möchten und dann müssen sie das irgendwann zusammenkleben. Damit sie keinen Schmutz zwischen die Scheiben reinbekommen und so weiter. Das hat also vielleicht auch durchaus ästhetische oder irgendwie funktionale Gründe, dass sie das zukleben. Aber andererseits ist es ja auch so, dass Apple keine große Lust hat, irgendwelchen Third-Party-Händlern Ersatzteile zu verkaufen und dass sie da Schrauben dran machen, für die es keine Schraubenzieher gibt.
Tatsächlich gibt es also auch noch das Argument, dass Design hier eine Rolle spielt. Irgendwann wird es also so klein, das Gerät, dass Leim wohl die bessere Lösung sei. Das kann man so sehen, aber im Grunde ist das nur ein vorgeschobener Grund. Es geht ja hier vor allem darum, dass sogar Schrauben eingesetzt werden, für die extra Schraubenzieher notwendig sind. Man will also den Kunden tatsächlich dem Inhalt nicht zeigen. Das ist hier ganz klar ersichtlich. Da gibt es noch das Argument, dass hier aber ein Fachmann ran muss, Sicherheit und so weiter. Dann spräche ja aber auch nichts dagegen, zum Fachmann zu gehen, zum Händler nebenan, der aber keine Lizenz hat. Als Apple-Besitzer muss man also zum lizenzierten Händler gehen. Ein Netzaktivist ist mit seinem iPhone 6 bei einem solchen Händler aufgeschlagen, um nachzufragen, welche Möglichkeiten es für die Reparatur eines defekten Displays, eines iPhone 6 gibt.
Der autorisierte Händler meinte dann auch so, ja, so kann man machen, kostet halt irgendwie 180 Euro. Problem bei iPhone 6 ist, wir schicken das halt zu Apple und wenn Apple irgendeinen anderen Makel auf der Rückseite vom iPhone 6 feststellt, dann macht sie es nicht, weil dieses Glas könnte dann eventuell nicht 100% auf dieses Gehäuse passen und dann wird es halt irgendwie wieder, dann kommt es halt wieder zurück.
Der Schutz der Qualitätsmarke Apple hängt also unmittelbar damit zusammen, wie oft Sie Ihr Apple-Gerät schon haben versehentlich fallen lassen. Aber die Frage danach, wer das Gerät reparieren kann und ob er es auch macht, die ist es nicht alleine, die hier entscheidend ist.
Als Hersteller könntest du ja immer noch natürlich sagen, wir bieten die Reparatur an, wirklich vom Hersteller mit unter den und den Kriterien und Qualitätsregelungen und Maßnahmen, dass das halt wirklich eine anständige Reparatur ist. Und wir haben autorisierte Händler, die das auch anbieten mit dem praktisch Siegel. Aber das ist ja nochmal eine andere Komponente, als zu sagen, die Ersatzteile, die geben wir gar nicht erst raus. Diese Problematik, die deckt ja verschiedene Bereiche ab. Teilweise geht es ja da um Urheberrechtsfragen. Damit wird ja auch argumentiert aus der Branche. Ja, wir wollen das Zeug nicht rausgeben. Das sind ja unsere Sachen, das sind unsere anderen. Das ist irgendwie, teilweise will halt Zeug geheim gehalten werden. Manches möchte man, dass da keiner kommt und das praktisch nachbaut oder sich da irgendwas dabei rauszieht, um das dann entsprechend für sich zu benutzen. Da hängen ja unglaublich viele Fragen dran an dieser eigentlich recht simplen Geschichte zu sagen, es wäre doch ganz gut, wenn die Hersteller diese Ersatzteile halt für jeden anbieten würden und eben auch die Anleitungen für jeden anbieten würden.
Und an der Stelle wird es auch tatsächlich absurd. Keine Ersatzteile von Apple, nur wenige lizenzierte Händler. Keiner darf und kann das Gerät aufmachen, außer Apple. Noch schlimmer, Apple entscheidet selbst, ob sie es reparieren oder nicht. In so einem Falle kann ein Kratzer und ein Sprung im Bildschirm bedeuten, dass Sie sich vielleicht ein neues Smartphone, iPhone, was auch immer kaufen müssen. Sollten Sie Ihr beschädigtes Gerät so eben nicht nutzen wollen. Das kann aber noch weitere Begleitaspekte haben, die auch nicht zu unterschätzen sind. Seit 2013 hat Apple die Technologie für die sogenannte Touch-ID auf dem Markt. Das ist so ein Fingerabdruckscanner, mit dem das Freischalten des Handys schneller und leichter wird.
In dem Moment, in dem Touch-ID oder der Fingerabdrucksensor in das Display oder in die Display-Konstruktion wandert, ist es halt vorbei mit Display-Wechseln in einfacher Form. Also dann wechselst du das Display, aber dann ist halt Touch-ID weg.
Es klingt jetzt nach einer Kleinigkeit mehr oder weniger oder nach einem Detail. Aber letztendlich ist das schon die Richtung, wohin sich dann so IT dann letztendlich bewegt. Und das kannst du auch bei dieser ganzen Automodifiziererei, kannst du das irgendwie verfolgen. Muss das nicht gut finden. Also ich kann natürlich durchaus Standpunkte vertreten und irgendwie sagen, so das muss alles reparierbar sein auf die nächsten Jahrzehnte und so weiter. Ja. Aber die Entwicklung zeigt halt ganz klar, dass das nicht der Fall sein wird, weil die Dinge halt kleiner werden, weil sie halt zusammenwachsen, weil da halt irgendwie verschiedene Sicherheitsmechanismen ineinander greifen. Deswegen ist der Ruf nach so einem Gesetz natürlich auch so ein bisschen vorbei an der Praxis.
Einige Netzaktivisten denken also, dass ein Recht auf Reparatur an der Realität vorbeigehe, an der aktuellen technischen Entwicklung auch vorbeigeht. Denn diese Forderung nach einem Recht auf Reparatur würde viele derzeitige Bedingungen einfach übergehen. Urheberrecht, technische Begleitaspekte, wegen derer man den Zugriff auf Geräte nicht zulässt, aus Gründen der Sicherheit, aus Gründen des Designs. Aber Fakt ist doch, dass die angebliche Sicherheit hier nur ein Aspekt ist, der Apple zum Argumentieren hier geschenkt wird. Mag sein, dass der technische Fortschritt es Tüftlern und Self-Made-Menschen in Zukunft schwerer machen wird. Darüber müssen wir nachdenken. Und vielleicht ist der Fingerabdruckscan hier noch einmal eine extra Debatte in dieser Geschichte. Aber auf dem Weg dahin wird es dem Kunden ja auch schon schwer gemacht. Keine Lizenzen für Reparaturwerkstätten, keine Ersatzteile, keine Standardschrauben und auch zugeleimte Gehäuse. Im Grunde geht es hier darum, dass Sie als Kunde sich nicht auf einen so unfairen Handel einlassen. Kaufen Sie kein Gerät, von dem Sie dann das Gefühl haben, dass es nicht vollständig Ihnen gehört, weil Sie es eben selbst nicht öffnen können, nicht selbst Zugriff auf dieses Gerät haben. Das wäre mein Appell an Sie in diesen Mediennachrichten.
Emojis sind grafische Symbole, die Ideen und Konzepte darstellen. Sogenannte Ideogramme. Emojis finden sich vor allem in Chatnachrichten wieder. Den ersten Emoji erfand Shigetaka Kurita 1999. Heute sind sie aus der Kommunikation von Facebook und WhatsApp gar nicht mehr wegzudenken. Emojis sind allen bekannt, universell verständlich und einfach. Sie stehen für Freude, Wut oder einfach nur Avocados. Nehmen wir die Emojis auf WhatsApp unter die Lupe. Über die Jahre, seitdem es WhatsApp gibt, nimmt die Zahl an neuen Emojis zu. Sie unterziehen sich mehreren Veränderungen. Sie werden grafisch optimiert und werden von ihrem Aussehen immer zu diverser. Der Standard-Emoji ist gelb. Warum? Weil der ethnische Neutralität gewähren soll. Das sagte Apple, als vor allem asiatische Twitter-User darüber erbost waren, dass der asiatische Charakter bis zuletzt nur in der Farbe gelb zu finden gab. Es gab etliche Forderungen im Internet, mehr Diversität einzubringen, denn zunächst gab es nur zwei Charaktere, bei denen man vermuten konnte, dass sie ethnischen Gruppen angehören. Der Mann, der einen Turban trägt und der asiatische Typ. Weiterhin kritisierte Rayuf Alumedi, die 15-jährige Schülerin aus Berlin, dass es keinen weiblichen Charakter mit Kopftuchbedeckung gebe. Das wurde ihr bewusst, als sie einen Gruppenchat mit Freunden erstellte und jeder sich ein Emoji aussuchte, mit dem sie sich am meisten identifizierten. Ihre Freunde, die keine Kopftücher tragen, haben was gefunden, sie eben nicht. Für sie sei das Tuch eine Befreiung, weil sie so kontrollieren könne, was sie bedecke. Und so wandte sie sich an Unicode Consortium, eine gemeinnützige Organisation in den USA, und hat zur Aufgabe, Emojis, Schriftzeichen oder Textelemente zu standardisieren. Mit internationalen Unterstützern wie dem Reddit-Co-Gründer Alexis Ohanian konnte sie die Aufmerksamkeit von BBC und anderen Nachrichtenquellen auf sich ziehen. Auf ihren Vorschlag hin hat das Unicode-Konsortium den Hijab-Emoji genehmigt. Ein ernstes kulturelles Problem ergibt sich mit dem Aufstieg der Emojis. Wie kann man sie inklusiver für Menschen unterschiedlicher Abstammungen, Geschlechter und körperlicher Fähigkeiten machen? Es gibt zig Emoji-Charaktere, die einen Teil der Berufsfelder für Männer und Frauen gleichermaßen repräsentieren. wie der Arzt oder die Astronautin. Dann gibt es dann noch die Cowboys, schwangere Frauen und verschiedene Familienkonstellationen, die die gleichgeschlechtliche Ehe unterstützen. Minderheiten sollen nicht aus der Kommunikation, die uns die Technologie ermöglicht, ausgeschlossen werden. Umso wichtiger finde ich, dass Leute sich erheben und Kritik ausüben, denn nur so finden Veränderungen statt. Der gelbe Standard-Emoji wurde ursprünglich ins Leben gerufen, um niemanden zu diskriminieren und niemanden zu nahe zu kommen. Dabei ist genau das Gegenteil geschehen. Der gelbe Emoji scheint unmenschlich zu sein, mit dem man sich nicht identifizieren kann. Der Sprachwissenschaftler Tyler Schnöbelen sagte, dass bevor man die Hautfarbe ändern konnte, kaum Beiträge über Hashtag Black Lives Matter mit Emojis gäbe. Denn eine gelbe Faust würde die Nachricht verfehlen. Sobald es die Möglichkeit gab, sich an verschiedenen Hautformen zu bedienen, nahm der Einsatz von Emojis zu. Twitter hatte sogar ein besonderes Faustsymbol kreiert, der den Hashtag automatisch begleitet. Selbst die kleinen, bunten Symbole, wenn nicht alle, da ist der Interpretationsspielraum groß, tragen politische Aussagen. Bis zur Einführung von Emojis unterschiedlicher Hautfarben gab es entweder nur die standardisierten, gelben oder die weißen. Unsere Gesellschaft ist sehr von westlichen Werten geprägt. Das zeigen nicht nur Emojis. Die Forscherin Kate Mildner führt als Beispiel Strumpfwaren, Bandagen und Kleider an, die in Hautfarbe verkauft werden. Es heißt Hautfarbe, dabei wird nur der helle Farbton angeboten. Das entspreche der Norm der westlichen Kultur. Darüber hinaus passiert das mit Geschlechter und sexueller Orientierung. Bis 2015 repräsentierte der Familien-Emoji ein heterosexuelles, hellhäutiges Paar mit zwei Kindern. Warum wurden überhaupt Emojis mit einer limitierten Weltsicht entwickelt? Mildner schließt daraus, dass es keine Intention sei, bewusst Menschen auszugrenzen. Die Symbole würden das versehentlich tun. Es wird angenommen, Technologie sei neutral und apolitisch. Unicode und die Internationale Organisation für Normung hat sich zur Aufgabe genommen, Zeichen zu verschlüsseln und sich möglichst von der Politik rauszuhalten. Dabei existiert kein neutrales technologisches System. Denn Technologie ist vom Menschen geschaffenes und kann nicht so emotionslos sein. Und Menschen sind es, die fordern, dass sich Emojis der Diversität öffnen. Emojis scheinen so banal zu sein. Es gibt tausende von ihnen, darunter Auberginen, Döner und Wasserpistolen. Aber wenn sie weltweit von Millionen von Menschen genutzt werden und Gruppen unserer Gesellschaft benachteiligen, dann ist es ein Problem.
Und damit können wir diese Mediennachrichten für heute schon wieder beenden und wir switchen zurück ins tagesaktuelle Magazin.